Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Norwegen ist heute Ziel mehrerer Anschläge geworden. Am Nachmittag explodierte eine Bombe im Regierungsviertel in Oslo. Kurz darauf wurden Schüsse auf ein Jugendlager der Regierungspartei nahe der Hauptstadt gemeldet. Dort war Ministerpräsident Stoltenberg erwartet worden. Es soll mehrere Tote geben. Bei der Explosion in Oslo kamen mindestens 7 Menschen ums Leben, 15 wurden verletzt. Ein Hochhaus mit dem Regierungsbüro von Stoltenberg wurde stark beschädigt.
Glasscherben auf dem Boden, heruntergestürzte Gebäudeteile und ein ausgebranntes Autowrack inmitten des Regierungsviertels in Oslo. Dahinter ein Bürohaus. Auf den 20 Etagen sind fast alle Fenster zerborsten. Hier hat der Ministerpräsident sein Büro. Die Wucht der Explosion muss gewaltig gewesen sein. Im nahegelegenen Energieministerium brach ein Feuer aus. Es war 15.20 Uhr Ortszeit, als es passierte. Die Straßen im Regierungsviertel waren trotz der Ferienzeit relativ gut gefüllt. Dann die Explosion. Die Menschen liefen durcheinander, es gab Verletzte, einige starben. Ich stand hier in diesem Eingang, berichtet diese Frau. Auf einmal hat das Gebäude angefangen zu wackeln und dann fielen die Fensterscheiben herunter. Ich bin rausgelaufen, wollte wissen, was passiert ist. Lauter Rauch kam aus dem Gebäude gegenüber. Ich dachte sofort an eine Bombe. In kürzester Zeit waren die Rettungskräfte vor Ort. Mittlerweile bestätigte die Polizei, dass es sich um eine Autobombe gehandelt habe. Wo sich der Ministerpräsident momentan aufhält, gab die Polizei aus Sicherheitsgründen nicht bekannt. Das norwegische Fernsehen sendete ein Telefoninterview mit ihm. Das ist eine sehr ernste Situation und eine sehr ernstzunehmende Explosion. Alle verfügbaren Einsatzkräfte sind vor Ort, um den Verletzten zu helfen. Und all meine Gedanken sind mit denen, die von der Explosion betroffen sind. Nur Stunden nach dem Anschlag im Regierungsviertel von Oslo soll es eine Schießerei gegeben haben, auf der Fjordinsel Utøya. Dort traf sich die Jugendorganisation der Regierungspartei. Ein Mann in Polizeiuniform soll um sich geschossen haben. Es gab Verletzte, auch hier möglicherweise Tote. Angeblich, so die Polizei, gibt es einen Zusammenhang mit der Explosion in Oslo. Jetzt beginnen die Spekulationen, warum Norwegen Ziel der Anschläge geworden ist.
Zum Anschlag in Oslo unser Kollege Daniel Asche, der sich in der Nähe des Explosionsortes befand.
Noch ist die Lage hier in Oslo völlig unübersichtlich. Die Sicherheitskräfte sind sehr angespannt. Die ganze Innenstadt ist abgeriegelt. Alle Touristen, die in dieser Sommerzeit hier zahlreich durch die Straßen flaniert sind, wurden gebeten, den Innenstadtbereich zu verlassen. Hinter mir sieht man dieses Regierungsgebäude, aus dem sämtliche Glasscheiben herausgefallen sind. Davor auf dem Platz, möglicherweise kann man es auch kurz sehen, sind Polizeifahrzeuge, Rettungskräfte, Feuerwehr zusammengezogen. Man hat Zelte aufgestellt, in denen Verletzte versorgt werden. Denn auch immer vermuten die Rettungskräfte in dem 20-stöckigen Gebäude möglicherweise Verletzte oder Tote. Man ist, soweit wir es bisher herausbekommen haben, besorgt, möglicherweise noch andere Bomben finden zu können. Aber sicher weiß man nichts. Deswegen wagen die Kräfte zurzeit auch nicht, dort hineinzugehen. Also die Lage ist sehr angespannt. Es ist im Umkreis von circa einem Kilometer in den Straßen zu sehen, dass Glasscheiben von Geschäften und Büros möglicherweise durch die Druckwelle herausgeschlagen wurden auf den Straßen. Auch weit weg bereits von diesem Anschlagsort hier liegen Glasscherben und die Menschen sind sehr verunsichert. Ich selbst war während des Anschlages in einem Einkaufscenter. Man hörte einen lauten Knall und danach brach schon so etwas wie Panik aus. Die Menschen verließen das Einkaufscenter fluchtartig und auf den Straßen war dann nur noch zu sehen, wie die Menschen versuchten, dieses Gebiet zu verlassen. Also für die norwegischen Verhältnisse, für Oslo ist es sicherlich eines der schwersten, wenn nicht gar das schwerste Unglück oder der schwerste Anschlag, das schwerste Vorkommnis seit dem Zweiten Weltkrieg, sagte vorhin der Polizeichef im norwegischen Fernsehen. Und damit zurück nach Hamburg.
Und weitere Informationen zu den Anschlägen jetzt von Reinhard Becker aus dem ARD-Hauptstadtstudio in Berlin.
Wie wir hören, gehen die norwegischen Sicherheitsbehörden inzwischen fast davon aus, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Anschlag in Oslo und dem Schießüberfall auf das Jugendlager etwa 20 Kilometer außerhalb von Norwegens Hauptstadt gibt. Dort wurde auch ein mutmaßlicher Attentäter festgenommen. Insgesamt spricht vieles bei dem Anschlag in Oslo für einen islamistischen Hintergrund. Eine Bestätigung dafür gibt es aber noch nicht. Dass Norwegen ein mögliches Anschlagsziel für islamistische Terroristen sein könnte, das haben die Nachrichtendienste Geheimdienste schon länger vermutet. Norwegen ist ein aktiver NATO-Partnerstaat. Das Land ist militärisch in Afghanistan engagiert und auch in Libyen. Ob die heutigen Anschläge speziell mit diesem Einsatz in Libyen etwas zu tun haben, gerade nach den jüngsten Drohungen des libyschen Diktators gegen Europa, ist auch Gegenstand der jetzt stattfindenden intensiven Untersuchungen. Trotz der heutigen Anschläge sehen die Behörden für Deutschland keine akute Gefährdungslage. Damit zurück nach Hamburg.
Das zweite Hilfspaket für das hochverschuldete Griechenland hat heute ein geteiltes Echo ausgelöst. Politiker und Finanzmärkte reagierten erleichtert. Die Bundesbank kritisierte, dass es künftig noch weniger Anreize für eine solide Finanzpolitik gebe. Die Euro-Länder hatten sich gestern in Brüssel auf ein ganzes Bündel von Einzelmaßnahmen verständigt, um Griechenland vor einem Staatsbankrott zu bewahren und ein Übergreifen der Schuldenkrise zu verhindern. Dazu gehören auch mehr Handlungsmöglichkeiten des Euro-Rettungsfonds.
EFSF, die Buchstaben stehen für die Europäische Finanzstabilisierungsfazilität, ein höchst umständlicher Name für den sogenannten Rettungsschirm, der jetzt zu einer Art europäischem Währungsfonds ausgebaut wird. Während das bisherige Rettungsprogramm für Griechenland in Höhe von 110 Milliarden von den Mitgliedstaaten getragen wurde, kommt die neue Hilfe in Höhe von 109 Milliarden vom EFSF. Die Frist für die Ablösung der Kredite wird weiter verlängert. Ursprünglich waren es 3 Jahre, dann 7,5, jetzt sind es mindestens 15 Jahre. Der Zins wird noch einmal gesenkt auf ein Niveau, als wäre Griechenland ein erstklassiger Schuldner. Das erspart dem Land jährlich 2 Milliarden Euro. Die privaten Gläubiger tauschen ihr griechisches Risiko um in Sicherheit. Gegen einen Abschlag von nominal 1/5 erhalten sie für ihre alten griechischen Staatspapiere neue Anleihen mit einer Laufzeit von 30 Jahren, für die nunmehr die gesamte Eurozone gerade steht.
Ein Punkt des neuen Rettungspakets für Griechenland ist, dass private Investoren auf einen Teil ihrer Forderungen verzichten. Die US-Ratingagentur Fitch kündigte daher an, Griechenland vorübergehend als teilweise zahlungsunfähig einzustufen. Grundsätzlich wurden die Gipfelergebnisse aber positiv beurteilt.
Erschöpft, aber stolz verließ die Kanzlerin den Gipfel. Sie hatte erreicht, dass sich private Investoren an der Hilfe für Griechenland beteiligen werden. Aber sie war kaum weg. Da fragten sich viele, was diese Beteiligung wert ist. Ein für Beobachter auch nur halbwegs nachvollziehbares Zahlenwerk gibt es nicht. Die mit Zahlen meistens pingelige Nachrichtenagentur Reuters bot sogar gleich 2 davon an. 50 oder 19 Milliarden. Und der Sprecher der Banken?
Wir glauben, dass der private Sektor 135 Milliarden beiträgt zur Finanzierung.
Zahlen, denen die Chefin des Internationalen Währungsfonds skeptisch begegnet. Am Ende werden sie Verlust machen, aber nicht in diesem Umfang, eher weniger. Experten weisen darauf hin, dass Banken ohnehin den kleineren Teil griechischer Anleihen halten. Der größere liege bei Hedgefonds.
Bei den Banken wird es wohl klappen, denn auf die Banken kann man Druck ausüben. Aber Hedgefonds, das ist ganz anders. Die können einfach Nein sagen und warten, dass man die voll zurückbezahlt.
Für ihn wird es trotzdem leichter. Griechenland bekommt 15 Jahre Zeit, seine Schulden zu begleichen und das zu einem sensationellen Zinssatz. Denn für Anleihen mit 15-jähriger Laufzeit zahlt Deutschland bisher 3,4% Zinsen, Griechenland aber bis gestern über 14%. Jetzt drückt Europa den griechischen Zins praktisch auf deutsches Niveau. Alle anderen zahlen mehr. Offen ist, ob das reicht. Im Herbst steht Griechenland die nächste Prüfung bevor.
Es wird sich wohl herausstellen, dass das Defizit wieder aus dem Ruder gelaufen ist. Und dann steht man wieder vor der Frage, macht man weiter oder nicht.
Griechenlands Probleme sind also noch längst nicht gelöst. Aber eins sagen alle Experten, die Gefahr, dass andere Länder von der griechischen Krankheit angesteckt werden, die hat der Gipfel gebannt.
In Deutschland reagierten Politik und Wirtschaft überwiegend mit Zustimmung auf das neue Rettungspaket für Griechenland. Kanzlerin Merkel sprach heute in Berlin von bedeutenden Ergebnissen des Euro-Sondergipfels. Wirtschaftsminister Rösler sagte, Europa habe in einer schwierigen Situation gezeigt, wie stark es sei. Aus der Opposition gab es gemischte Signale. Zustimmend äußerten sich SPD und Grüne, kritisch dagegen die Linkspartei.
Die Frage nach ihrem persönlichen Verhältnis zu Europa quittierte die Bundeskanzlerin mit einem Lächeln. Auch wenn sie Probleme vor einer Entscheidung gerne gründlich analysiere, so Angela Merkel, sei sie doch eine leidenschaftliche Europäerin. Für Merkel liegt die Stabilisierung des Euro zudem im ureigensten Interesse Deutschlands.
Es ist unsere historische Aufgabe, den Euro zu schützen. Was wir in diesen Zeiten für Europa und den Euro aufwenden, Das bekommen wir um ein Vielfaches zurück. Der Euro ist gut für uns. Der Euro ist Teil des wirtschaftlichen Erfolgs Deutschlands. Europa ist ohne den Euro nicht mehr denkbar. Und es ist jede Anstrengung wert.
Die Kanzlerin wertet das neue Rettungspaket als Beleg für die Handlungsfähigkeit Europas. Auch der Wirtschaftsminister ist zufrieden.
Das ist ein klares Signal der Stabilität für unsere Währung, für den Euro. Und erstmalig werden auch private Gläubiger, private Banken und Versicherungen mit in Verantwortung genommen. Und das ist genau das Ziel. Und das ist gut für die Menschen in Deutschland.
Die Linkspartei fordert eine Sondersitzung des Parlaments und kritisiert den späten Zeitpunkt der Entscheidung.
Das, was ich bemängle, ist, dass erst unter Druck und erst dann, als der Schaden schon riesengroß ist, überhaupt Bewegung in den Reihen der Bundesregierung zustande kam.
Grüne und SPD aber signalisieren schon jetzt Zustimmung im Bundestag.
Wir sind eine Europapartei. Wir sind überzeugt davon, dass Europa und der Euro im Interesse der Bundesrepublik Deutschland, im Interesse von uns Bundesbürgern ist. Und so werden wir uns auch bei der Abstimmung verhalten.
Es ist ein Riesenschritt nach vorne, für den die Kanzlerin unsere Unterstützung bekommen wird.
Solche Nachrichten hört Angela Merkel nach schwierigen Wochen gerne und verspricht, die Opposition bei der Euro-Rettung einzubinden.
Die Bundeskanzlerin kann die Beschlüsse des Euro-Sondergipfels als persönlichen Erfolg verbuchen. Mit der Beteiligung von Banken und Versicherungen hat sie eine der wichtigsten deutschen Forderungen durchgesetzt. Die Kosten für den deutschen Steuerzahler aber wollte Angela Merkel heute nicht beziffern. Diese Bilanz könne man erst sehr viel später ziehen.
Die grün-rote Landesregierung von Baden-Württemberg akzeptiert das Gutachten zum Stresstest für das Bahnprojekt Stuttgart 21. Ministerpräsident Kretschmann und Vizeregierungschef Schmid erklärten heute, die Koalition erkenne die nachgewiesene Leistungsfähigkeit des geplanten Tiefbahnhofs an. Uneinig sei sich das Bündnis aber in der Frage, ob sich das milliardenschwere Vorhaben wirtschaftlich rechne. Ein Schweizer Ingenieurbüro hatte den Belastungstest der Bahn bestätigt. Über die Neuregelung der Sicherungsverwahrung gibt es erneut Streit. Das Bundesverfassungsgericht hatte jüngst die bisherige Regelung gekippt, nach der gefährliche Straftäter ohne weitere Maßnahmen weggeschlossen werden, auch wenn sie ihre Haftstrafe verbüßt haben. Mehrere Länderminister kritisieren nun die Reformvorschläge des Bundesjustizministeriums. Ihrer Ansicht nach wird dabei das Sicherheitsbedürfnis der Bürger zu wenig berücksichtigt. Ministerin Leuthäuser-Schnarrenberger wies das zurück und sprach von Stimmungsmache.
Einfach wegschließen, damit ist es bei der Sicherungsverwahrung nicht getan. Frühzeitig sollen die gefährlichen Täter therapiert werden, sicher untergebracht in Gebäuden, die nicht mehr an Gefängnisse erinnern. Für das entsprechende Gesetz liegen nun erste Eckpunkte auf dem Tisch. Zuständig ist die Bundesjustizministerin, die sich mit einigen Vorschlägen massive Kritik einhandelt.
Wir müssen nicht in erster Linie die Sexualstraftäter verwöhnen, sondern wir müssen die Bevölkerung schützen. Und deshalb Therapie, ja, damit jemand nicht wieder so eine schlimme Straftat begeht. Aber freigelassen, auch für einen Freigang, darf jemand erst, wenn wir sicher sind, dass er therapiert ist.
Das sei Stimmungsmache aus Bayern, ärgert sich die Bundesjustizministerin. Es werde keine Sicherheitslücken geben.
Ich erwarte von ihm Einlassungen in der Sache, aber nicht in dieser Art und Weise, so mit dem Thema unverantwortlich auch umzugehen und auch damit Ängste zu schüren.
Die Zeit für Entscheidungen ist knapp. Von Mai 2013 an müssen die Länder die höheren Anforderungen an Therapie und Unterbringung erfüllen. Nach den Vorgaben aus Karlsruhe soll es künftig vor allem darum gehen, auch Sicherungsverwahrten eine Perspektive auf Freiheit zu geben.
Was kann man nachträglich denn noch machen? Dazu verhält sich der Gesetzentwurf, die Eckpunkte zum Gesetz überhaupt nicht. Und das ist eins der brennenden Probleme. Was machen wir mit Menschen, die nicht therapierbar sind, aber die freigelassen werden müssen?
Dass entlassene Täter rückfällig werden, dürfte auch künftig nicht auszuschließen sein. Mehr Kontrolle versprechen sich einige Länder von der elektronischen Fußfessel. Die Polizeigewerkschaft hält diese allerdings für überschätzt und weitgehend wirkungslos.
Er brachte tausende Kleinanleger um ihr Geld, der Hedgefondsmanager China. Das Landgericht Würzburg verurteilt ihn heute zu 10 Jahren und 8 Monaten Freiheitsstrafe wegen Betrugs, Urkundenfälschung und Steuerhinterziehung. China hatte die Anleger und 2 Banken um insgesamt mehr als 300 Millionen Euro geprellt. Er hatte in dem Prozess bestritten, von Anfang an einen Betrug geplant zu haben. Serbien hat den mutmaßlichen Kriegsverbrecher Hadžić an das UN-Tribunal in Den Haag überstellt. Der frühere Anführer der kroatischen Serben ist der letzte Verdächtige, der im Zusammenhang mit den Jugoslawienkriegen gesucht wurde. Unter Polizeischutz wurde er am Mittag zum Flughafen in Belgrad gebracht. Hadžić soll unter anderem für den Tod hunderter Kroaten in der Stadt Vukovar verantwortlich sein. Der 52-Jährige war vor zwei Tagen verhaftet worden. Der Franzose Pierre Roland hat die 19. Etappe der Tour de France gewonnen. Die Führung in der Gesamtwertung übernahm der Luxemburger Andy Schleck. Die Etappe führte heute über nur rund 109 Kilometer von Modane nach L'Alpe d'Huez.
Bei der Schwimm-WM im chinesischen Shanghai hat Thomas Lurz die Goldmedaille über 5 Kilometer Freiwasserschwimmen gewonnen. Erstes Gold für die deutschen Athleten, für Lurz dagegen insgesamt der 10. Titel. Geschickt hatte sich Lurz immer am Griechen Spyros Tsianiotis orientiert. Dieser hatte die 10 Kilometer vor Lurz gewonnen. Der Deutsche attackierte, unwiderstehlich kurz vor dem Ziel, brachte das Rennen sicher zu Ende. Sein griechischer Gegner zeigte respektvoll mit den Fingern die Zahl 7. 7-mal in Folge Lurz Weltmeister über 5 Kilometer, einmalig.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 23. Juli.
Das Tief über Dänemark sorgt morgen im Nordwesten Deutschlands für sehr windiges Regenwetter. Aber auch in den übrigen Landesteilen verläuft das Wochenende wechselhaft. Dazu ist es für die Jahreszeit zu kühl. Von der Oder bis nach Schleswig-Holstein regnet es in der Nacht weiter. Im Süden fallen noch Schauer, ansonsten bleibt es trocken. Am Tag regnet es anfangs an der Ostseeküste, dann verlagert sich der Regen mehr Richtung Nordsee bis ins Emsland. Auch südlich der Donau gibt es Schauer, sonst mal Sonne, mal Wolken und meist trocken. Im Norden heute Nacht stürmische Böen, am Tag weht der Wind in der Nordhälfte mäßig bis frisch mit stürmischen Böen, an den Küsten Sturmböen, in der Südhälfte schwacher bis mäßiger Wind. Heute Nacht 15 Grad auf Sylt, 7 Grad in der Eifel. Am Tag 14 Grad an den Alpen und 20 Grad am Oberrhein. Am Sonntag unbeständig, in der Nordwesthälfte kräftiger, teilweise ergiebiger Regen. Auch am Montag regnet es gebietsweise, freundliche Momente gibt es am ehesten im Südwesten. Am Dienstag neben dichten Wolken und Schauern auch mal freundliche Abschnitte.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 23.15 Uhr mit Karin Mioska. Darin neue Erkenntnisse zu dem Bombenattentat in Oslo und zu dem Anschlag auf ein norwegisches Jugendlager.